Jakobus, er beleuchtet einen neuen Aspekt im Umgang mit Versuchungen. Bisher haben wir im ersten Kapitel das Thema Versuchungen behandelt in Bezug auf den positiven Aspekt. Tatsächlich hat Jakobus geschrieben von den Versuchungen, von den unterschiedlichen Prüfungen, von den Schwierigkeiten, von den Herausforderungen, die Christen in der damaligen Zeit begegnet sind. Und er hat darauf hingewiesen, hier liegt ein positiver, ein erfreulicher Aspekt, nämlich ihr könnt euch bewähren im Glauben. Seht es als eine Chance, dass sichtbar wird, oh, euer Glaube ist echt und euer Glaube kann stark werden. In unserem heutigen Predigttext geht Jakobus nun auf die Sünde ein, die bei jeder Versuchung ebenso droht. Er betont sozusagen die Kehrseite, die auch bei jeder Versuchung mit involviert ist. Jede Versuchung hat zwei Seiten. Zum einen ist es ein Test des Glaubens. Und es ist gut, und Jakobus hat daran erinnert, es ist gut, das zu sehen und zu wissen, es kann wirklich zum Guten dienen, zur Bewährung, zur Stärkung, zur Erquickung, zur Gewissheit. Aber zum anderen bringt sie eben auch, jede Versuchung bringt auch die Möglichkeit der Sünde mit sich. Die Möglichkeit, in dieser Prüfung eben nicht zu bestehen, sich nicht zu bewähren, sondern auf einen falschen Weg zu gehen. Wenn nämlich jemand sich nicht im Glauben bewährt, dann geschieht es, weil er die Sünde wählte in der Versuchung. Nun, wie kommt es aber dazu, dass ein Mensch, oder sagen wir ruhig etwas konkreter, jemand, der an Gott glaubt, der sich zu Christus bekennt, wie kommt es, dass solch ein Mensch in einer Versuchung die Sünde und nicht die Glaubenstreue wählt? Wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass jemand nicht im Glauben erduldet, wie es zur Bewährung des Glaubens beitragen würde, sondern den verkehrten Weg einschlägt und das tut, was Gott verboten hat? Das Gesetz Gottes übertritt, den Weg der Sünde einschlägt. Nun, es hat etwas zu tun mit der Suche in der Versuchung. So habe ich den Predigtext heute überschrieben. Die Suche in der Versuchung. Und hier lesen wir in Jakobusbrief Kapitel 1 die Verse 13 bis 15. Jakobusbrief Kapitel 1 ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Eine falsche Suche führt weg vom Glauben und hin zur Sünde. Und eine Versuchung, sie offenbart die Suche unseres Herzens. Sie offenbart, was wir am meisten suchen. Und darum geht es bei der Sünde um die Suche in der Versuchung. In unseren drei Versen gibt uns Jakobus auch drei Ermahnungen zur rechten Suche in Versuchungen mit. Zum Ersten, suche die Schuld nicht bei Gott. Suche die Schuld nicht bei Gott. Hier heißt es ja in Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Schon bei der allerersten Prüfung noch im Garten Eden, da wollten Adam und Eva ihre Sünde nicht so recht einsehen. Also es gab eine Sache, die ihnen verboten war, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und genau das haben sie getan. Aber sie suchten dann, als Gott sie in Verantwortung rief, da suchten sie eine Entschuldigung, indem sie ihr Versagen in der Prüfung auf den Teufel und auf die Frau und letztendlich auf Gott abwälzen wollten. Adam sagt, also die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, Gott, sie gab mir vom Baum, sodass ich aß. Und dieser Impuls, nicht Buße zu tun, nicht zu sagen, oh ja, ich habe gesündigt, sei mir Sünder gnädig, sondern dieser Impuls in unserem Herzen, die Verantwortung abzugeben, die Schuld bei jemand anderem zu suchen, ja, die Schuld sogar bei Gott zu suchen. Sie steckt in uns allen. Wir haben was falsch gemacht, aber wir denken, ja, aber, ich konnte doch nicht, ich wusste ja nicht, das kam alles wegen dem und dem. Wir suchen die Schuld bei anderen, wir suchen die Schuld letztendlich bei Gott, um nicht selbst uns mit unserer eigenen Sünde konfrontiert zu wissen. Und wenn Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, dann klingt das so plump, oder? Also wer würde denn auf die Idee kommen, so zu reden? Das würde doch niemand sagen, oder? Wer würde sich denn da so hinstellen und sagen, ja, was ich gemacht habe, war falsch, aber Gott hat mich eben dazu verführt. Nun, vielleicht reden wir nicht so. Aber es gibt viele Möglichkeiten, Gott die Schuld zu geben für unsere Sünde, die ein bisschen anders klingt und doch die gleiche Aussage dahinter steckt. Zum Beispiel, wir sind ja reformiert, eine Variante, vielleicht eine besondere Versuchung für reformierte Christen, Gottes Souveränität. Ja, ich habe gesündigt. Aber weißt du, Gott ist viel größer als meine Sünde. Und Gott kann sogar meine Sünde gebrauchen, um in seinem mächtigen und weisen Ratschluss alles zum Guten zusammenzubringen. Ja, ich habe gesündigt, aber das gehört eben zum Ratschluss Gottes und darum ist letztendlich Gott verantwortlich. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Oder du begründest deine Sünde mit Gottes Schöpfung. Gott hat mich eben einfach so gemacht. Schon mal gehört? Meine sündige sexuelle Neigung, mein aufbrausendes Gemüt, meine diversen Schwächen, das steckt in meinen Genen. Das ist meine seelische Verfassung, schon von Kind an. Ich kann gar nichts dafür. Manches zieht sich schon durch Generationen. Mein Vater und mein Großvater, sie hatten auch schon mit Jähzorn zu kämpfen. Nun, das hat sich einfach übertragen. Gott hat mich so gemacht. Ich kann eigentlich gar nichts dafür. Oh, sei gewarnt. Jakobus sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Oder du gibst Gott die Schuld für deine Sünde aufgrund Gottes Vorsehung. Gott hat es zugelassen. Die Umstände haben mich dazu gezwungen. Es gab einfach keinen anderen Weg. Die Zeit war so schlimm. Niemand könnte da anders handeln. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten muss, sie haben so einen starken Einfluss auf mich ausgeübt. Ich konnte dem nicht entkommen. Ich verstehe auch nicht, warum Gott das so zugelassen hat. Aber ich kam in diese Situation und ich konnte nicht anders als zu sündigen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Oder du zweifelst vielleicht sogar an Gottes Güte. Und sagst, als es mir richtig schlecht ging, da habe ich gebetet und Gott hat mir nicht geholfen. Als ich wirklich Not hatte, da blieb Gott einfach stumm und untätig. Wenn er mir damals geholfen hätte, dann wäre ich überhaupt nicht in diese Situation geraten. Dann hätte ich heute ganz anders handeln können. Eigentlich ist Gott schuld. weil er damals gezeigt hat, dass er sich überhaupt nicht um mich kümmert, dass er überhaupt nicht gütig ist, dass er überhaupt nicht so gnädig ist, wie in seinem Wort geschrieben ist. Eigentlich ist Gott schuld. Nein, nein, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Oh, es gibt hunderte Weisen, wie wir das ausdrücken können. Und doch eine einzige Warnung. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. William Brosent, ein Kommentator, er schreibt, wir sollten Leute in einer Zeit, in der ein Restaurant verklagt wird, dass sie dickmachendes Essen servieren und der Lehrer beschuldigt wird für die schlechten Noten und sich selbst entschuldigen, dass sie nicht den Salat statt Pommes gewählt haben oder nicht für den Test gelernt haben, wie sollten sie nicht auch letztendlich Gott beschuldigen für jeden Umstand, der uns nicht gefällt? Und wenn wir das tun, wie sollten wir denn das wahre Böse verstehen und lernen zu erdulden und echte Versuchungen bestehen? Seht ihr, hier ist eine Herzenshaltung, die dem zugrunde liegt. Wir haben eine Entschuldigung für alles, was falsch läuft. Und wehren uns unsere eigene Sünde, uns mit unserer eigenen Sünde konfrontiert zu wissen, Verantwortung zu übernehmen. Und zu merken, ja, das ist meine Schuld. Salomo, er sagt das gleiche in anderen Worten, in Sprüche 19, Vers 3. Die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Ist das nicht so? Steckt das nicht in uns, diese Haltung? Suche die Schuld nicht bei Gott. Ja, es gibt Versuchungen. Es gibt schwierige Umstände, es gibt Herausforderungen. Aber eins wird dir nicht helfen, bei Gott die Schuld zu suchen. Jakobus, er gibt hier zwei ganz praktische Hilfen, die uns davor schützen, für unsere Sünde einfach Gott zu beschuldigen. Das eine ist, erkenne das Wesen Gottes. Denn er sagt, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Es ist einfach eine Unmöglichkeit. Vielleicht könnten wir sagen, ich werde von Gott versucht, wenn Gott böse wäre. Wenn Gott fähig wäre, Böses zu tun. Jemanden boshaft auszutricksen. Einfach mal sich einen Spaß zu erlauben und zu sagen, ich will einfach mal zeigen, dass ich das kann. Aber Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. In der Hinsicht ist Gott unversuchbar. Bei Gott gibt es überhaupt nichts, woran eine böse Versuchung anknüpfen kann. Keine sündige Regung, die in irgendeiner Weise Böses fördern könnte in Gott. Nein, es gibt nichts Böses, nichts Sündiges, nichts Falsches in Gott. All seine Gefühle, all seine Empfindungen, all seine Worte, all seine Taten sind durch und durch lauter und gut und gerecht und heilig. Er ist vollkommen. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Böses darf bei ihm nicht weilen. Sünde hat bei ihm keinen Bestand. Er ist wie der Sonnenstrahl, der auf einen Misthaufen scheint. Der Sonnenstrahl kann dennoch nicht beschmutzt werden. Nun, warum ist das so eine praktische Hilfe? Weil es uns Vertrauen in Gott schenkt. Auch in Zeiten der Versuchung, auch in Zeiten, wo es uns schlecht geht. Dass ich nicht mein Vertrauen verliere, Gott zu suchen in dieser Zeit, sondern gerade aufgefordert werde, die Nähe Gottes hilft mir in der Versuchung. Er ist nicht der mich zum Bösen, zur Sünde treibt, sondern ganz im Gegenteil, er ist der unversuchbar ist vom Bösen. Wenn es etwas gibt, was mir helfen kann vor der Sünde, dann ist es die Gemeinschaft mit Gott. Gott ist niemals böse, darum ist er immer eine Hilfe zum Guten. Paulus sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und das Gegenteil trifft doch ebenso zu. Wenn du zum Beispiel Probleme hast mit Fluchen, du hast einfach eine dreckige Sprache, hast es dir angewöhnt durch so manche Leute, mit denen du zusammen bist oder was für Medien du konsumierst und jedes Mal rutschen dir irgendwelche Schimpfwörter raus und dann hilft es wenig, wenn du dich ständig mit Kollegen triffst, die eine genauso dreckige Sprache haben wie du. Bei denen überhaupt nicht auffällt, dass du so sprichst. Als Jugendlicher hatte ich mir eine schlechte Sprache angewöhnt. Und ich kann mich erinnern, ich war einmal zum ersten Mal bei einer Familie zu Besuch, und zwar eine christliche Familie. Und ich stand dort in der Küche und die ganze Familie war zusammen und irgendwas ist runtergefallen oder irgendwas ist passiert und mir rutschte solch ein Fluchwort heraus. Und bei all den Familien meiner Freunde, mit denen ich viel beschäftigt war, es wäre überhaupt nicht aufgefallen. Aber in dieser Familie und in diesem Haus habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Weil plötzlich spürbar wurde, oh, so reden wir hier nicht. Hier spricht man anders. Hier fällt Sünde auf. Gott ist unversuchbar. Und das ist eine Einladung zur Gemeinschaft. Hier kann ich lernen, mich vor Sünde zu schützen. Hier kann ich lernen, nicht der Sünde nachzugeben. Kämpfst gegen Sünde, gegen Böses in deinem Leben, verbringe Zeit mit Gott. Gott ist unversuchbar. Von ihm kann man Gutes lernen. Er fördert nicht das Böse, die Sünde. Und die zweite praktische Hinweis, den Jakobus hier gibt, ist, erkenne die Absicht Gottes. Er selbst aber versucht niemand, schreibt er. Gott versucht niemand. Gott versucht zwar zur Prüfung, das gehört zu dem Zeugnis der Schrift, aber niemals zur Sünde, sondern wenn er versucht, dann zur Bewährung im Glauben. Jakobus, er spielt hier quasi mit diesen beiden Seiten. Niemand sagt, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und das Erste meint, niemand sage, wenn er geprüft wird, ich werde von Gott verführt. Hier sind die beiden Aspekte mit enthalten. Aber Gott, er versucht zwar, er prüft zwar, aber er verführt niemals zum Bösen. Wir lesen, dass Gott Abraham versuchte, als er ihm befahl, Isaak zu opfern. Oder er versuchte das Volk Israel, indem Gott noch Feinde übrig ließ im Land Kanaan. Aber nicht um Abraham oder um das Volk Israel in Sünde zu leiten, sondern um sie zu lehren, auf Gott zu vertrauen und im Glauben zu wachsen und zu erfahren, dass Gott treu ist, da, wo man sich an ihn wendet. Gott hat in keiner einzigen Situation den Wunsch oder die Absicht, einen Menschen zur Sünde zu verleiten. Das ist eine praktische Hilfe. Es ist durchweg die Absicht Satans, zur Sünde zu verleiten, zur Sünde zu versuchen, aber niemals die Absicht Gottes. Und darum schreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Sodass ihr sie ertragen könnt. Bedenke also, Gott möchte, dass ich in dieser Situation lerne, ihm zu vertrauen, geduldig auszuharren, innerlich zu reifen, Glauben beweisen kann, auf Gottes Verheißungen hoffe, die gegenwärtigen Segnungen betrachte. All das, was in dieser Versuchung gerade auf mich einstürmt. Gott hat eine gute Absicht darin. Ich kann hierin wachsen. Es ist nicht zu meinem Verderben. Es ist nicht, um mich über mein Vermögen zu versuchen, dass ich einfach kraftlos falle. Gott hat eine gute Absicht hier. Und es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Also kein Grund zur Panik. Gott versucht niemand. Gott hat eine Absicht des Friedens und des Heils und zum Glauben in dieser Situation. Niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Zweitens, suche die Schuld in dir selbst. In Vers 14 lesen wir, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Die Suche der Schuld bei Gott ist eine falsche Suche. Eine falsche Art, irgendwie der Sünde zu entgehen. Suche die Schuld niemals bei Gott. Denn diese Weise führt nie zu irgendeinem Nutzen, zu irgendeinem Guten. Aber die Suche nach dem Schuldigen ist dennoch wichtig. Wer ist denn schuld an der Sünde? Wer ist denn schuld, wenn hier etwas schief geht? Wer ist denn schuld, wenn tatsächlich etwas zu Zerbruch geht in einer Versuchung? Wenn hier wirklich Schaden entsteht? Jakobus schreibt es ganz unverblümt auf. Und es tut uns gut, das zu hören. Die Begierde zur Sünde steckt in dir. Hätten wir keine Begierden, dann hätte das Böse nichts, womit es uns locken kann. Begierde ist zunächst eine starke Sehnsucht nach etwas. In den meisten Fällen bedeutet Begierde aber ein starkes Verlangen nach etwas, was unangemessen ist, weil es das Glaubensleben hindert, weil es fleischliche und böse Regungen weckt. Und darum ist eine Versuchung alles, was aus irgendeinem Grund oder eine Kraft oder einen Einfluss ausübt, auf unseren Verstand oder auf unser Herz des Menschen, von dem Gehorsam, den Gott von uns verlangt, zu irgendeiner Art von Sünde zu verführen und zu ziehen. Jede Kraft, jeder Einfluss, der uns in irgendeiner Weise von dem Gehorsam gegenüber Gott wegziehen will, ist eine Versuchung. Eine Versuchung zur Sünde. Und das, was jemand als starke Versuchung empfindet, das kann von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Aber es ist abhängig von der Begierde in uns, von dieser Sehnsucht, das, was wir tief in unserem Inneren suchen. Unser großer Wunsch. Ob sexuelle Unzucht oder kommerzielle Habsucht, berufliche Machtgier, ausschweifende Vergnügungssucht, narzisstische Ruhmsucht und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo eine Begierde in uns wegziehen kann von Gott, vom Gehorsam gegenüber Gott in einer Versuchung. Und die Versuchungen sind oft maßgeschneidert, so wie ein teurer Anzug. Er passt genau auf unser Leben, genau auf unseren Charakter, genau auf unsere Vorlieben. Es gibt nicht einfach nur so ein paar Versuchungen, ja, von der Stange, also so die üblichen Konfektionsgrößen. Die Versuchungen, sie sind oft ganz genau angepasst auf das, was in deinem und in meinem Leben gerade vorherrscht. Das, was in deinem und meinem Herzen gerade für besondere Sehnsucht sorgt. Und Jakobus, er gebraucht hier zwei Bilder aus der Fischerei und aus der Jagd. Wenn ein Fisch am Angelhaken hängt, dann kann er aus dem Wasser gezogen werden, fortgezogen werden, aus dem Lebensraum, den er hat. Und ein Wildtier kann durch den richtigen Köder in eine Falle gelockt werden, in der es dann gefangen wird. Das Passende an diesen Bildern ist, der Köder ist immer angepasst an das Opfer. Ein Fisch wird nicht durch ein Büschel Gras am Haken gelockt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geangelt habt, aber mit Gras funktioniert es nicht. Ein Hirsch wird nicht gelockt durch Würmer. Aber unser Verlangen nach etwas, unsere Begierde ist der Grund, warum wir den Köder schlucken und uns vorziehen oder locken lassen. Das Problem mit der Sünde ist unser Problem. Das Problem ist in uns. Unsere eigene Begierde, diese verlangenden Gedanken, sie ziehen uns von Gott weg. Da, wo wir einen falschen Köder nachlaufen. Und es kann ganz klein und scheinbar harmlos beginnen. Erst lenkt es etwas ab. Es fordert unsere Aufmerksamkeit in einem besonderen Maße. Und es beschäftigt uns mehr und mehr. So ein Fisch, der kreist plötzlich um diesen Wurm und es wird immer mehr zu einem Mittelpunkt. Es wird immer mehr zu dem, womit man sich beschäftigt. Mehr als es sollte. Und dann füllt es unser Herz immer mehr. Sodass die Sehnsucht irgendwann zur Hoffnung für unser Glück wird. Diese Begierde, sie füllt unser Denken und unser Herz so sehr, dass wir denken, ich kann kein Glück haben ohne dem. Meine Hoffnung auf Freude und auf ein glückliches Leben, auf Zufriedenheit, sie hängt mit der Erfüllung dieses Wunsches zusammen. Erst dann kann meine Seele Ruhe finden, kann meine Seele Zufriedenheit finden. Nun, es gibt diese Phase, würde ich sagen. Da schaut man den Köder an und prüft. Und hier gibt es ein gewisses Ringen im Herzen. Und Jakobus erscheint anzudeuten, das in sich selbst ist noch nicht Sünde. Versucht zu werden ist noch nicht Sünde. Dass man sich beschäftigt mit so manchen Gedanken, die auf einen zukommen, ist noch nicht gleich Sünde. Aber trotzdem entschuldige nicht vorschnell deine Begierde, weil sie nicht von Anfang an sündig ist, sondern prüfe, ob deine Begierde richtig ausgerichtet ist, ob diese Sehnsucht richtig ausgerichtet ist oder ob sie doch schon dazu beiträgt, dich aus der Position, aus diesem Stand vorzuziehen, in dem du vor Gott stehen solltest. Ob diese Sehnsucht, ob diese Begierde dich nicht schon lockt und betört in einer Weise, die verkehrt ist, die gefährlich ist, die dein Herz und deinen Verstand in einer Weise füllt und beansprucht, wie es nicht gesund ist. Jesus sagt, von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht und Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, alle diese bösen Dinge, sie kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Diese Begierden, sie können uns verunreinigen, indem wir dem immer mehr nachgeben. Und darum mahnt Jakobus, suche die Schuld in dir selbst. Überrede dich nicht ständig selbst, dass bei dir ja alles in Ordnung ist und alle anderen schuld sind. Deine Umgebung und die Situation und andere Leute, mit denen du zu tun hast oder Gott selbst. Sei argwohnisch gegen deine eigene Natur, gegen dein eigenes Herz, gegen dein eigenes Denken, gegen deine eigene Meinung. Jakobus, er spricht dir noch nicht mal vom Teufel, macht das später in seinem Brief. Obwohl der natürlich auch eine Rolle bei Versuchungen spielt. Es gibt auch einige, die sagen, oh, der Teufel hat mich versucht, um darin die Schuld zu sehen. Und natürlich, er spielt eine Rolle. Oder er redet hier auch nicht von der sündigen Welt. Auch die hat natürlich einen Beitrag bei sündigen Versuchungen. Aber letztendlich geht es immer auf das zurück, was unsere Begierde mit dem Köder macht. Wie wir mit dem umgehen, was uns präsentiert wird zur Sünde. Kenne deine Begierden. Prüfe deine Sehnsucht. Schau auf das, was dein Herz begehrt. Sei wachsam bei den Dingen, die deinen Puls höher schlagen lassen, die deine Emotionen am meisten fördern, die dir das größte Versprechen der Freude oder die größte Hoffnung auf Vergnügen geben. Wir sind alle schnell dabei zu sagen, ja, das ist aber keine Sünde. Das ist nicht böse, nein. Und das mag sein. Und dennoch kann es unser Herz in einer Weise vorziehen, dass wir, ohne es zu merken, gelockt werden in eine Stellung, in eine Position, in eine Handlung, die tatsächlich böse ist, die tatsächlich Sünde ist. Wo etwas zu unserem Götzen wird, was vielleicht nicht innen sich selbst sündig ist, aber unser Umgang damit zur Sünde wird. Kenne deine Begierden. Prüfe sorgfältig deine größten Herzensanliegen. Aber auch deine größten Ängste. Auch das ist ein Teil davon. Wovor fürchte ich mich am meisten? Wovon denke ich, wenn mir das genommen wird, dann ist mein ganzes Leben nichts mehr wert? Auch das zeigt unsere Begierde. Das, wovor wir uns am meisten fürchten. Was ist es, was dir in diesem Leben besonders wichtig ist? Führt es dich zu Gott? Stärkt es deine Dankbarkeit gegenüber Gott? Fördert es deine Anbetung Gottes? Oder zieht es dich weg von Gott? Trübt es dein Vertrauen auf Gott? Reduziert es vielleicht überhaupt deine Gedanken über Gott? Wer nicht merkt, welche eigenen Sehnsüchte zu Ködern der Sünde werden können, der steht vor dem Ruin. Jakobus, er warnt so eindringlich, weil das eine Gefahr ist, dass wir nicht bemerken, dass wir nicht sehen wollen, dass etwas in uns zur Sünde leitet. Nicht nur etwas außerhalb von uns. Lasst uns nicht narrend sein. Lasst uns nicht töricht sein, nicht naiv sein. Die Begierden, die in uns sind, zu unterschätzen. Erkenne dich selbst. Demütige dich vor Gott. Verabscheue die Sünde in dir. Und drittens, suche das Leben und nicht den Tod. Suche das Leben und nicht den Tod. Jakobus schreibt in Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das liest sich wie so eine Infektionskette, oder? Tatsächlich beschreibt Jakobus hier diese Kette einer fatalen Vermehrung. Und das ist kein Schauermärchen, keine Gruselgeschichte. Das ist eine echte Bedrohung der Versuchung. Also nachdem Jakobus so eindringlich auch die Christen überzeugt hat, es gibt hier etwas, worüber man sich freuen kann bei einer Versuchung, dass wir uns bewähren können im Glauben. Genauso stark und fest mahnt er jetzt aber auch vor der Gefahr der Versuchung. Oh, nehmt das nicht leicht. Es geht um Leben und Tod. Es geht um geistliches Leben und um geistlichen Tod. Es geht um ewiges Leben und um ewigen Tod. Wir können es uns nicht erlauben, die Gefahr der fleischlichen Begierde in uns gering zu schätzen. Wir können es uns mal an einem Beispiel anschauen. Und ich habe bewusst ein ganz einfaches Beispiel gewählt und ich hoffe, dass es dadurch etwas plakativer wird. Stell dich vor, ich habe Hunger und ich esse gerne Kekse. Okay, an und für sich kein Problem. Hunger zu haben ist keine Sünde. Kekse sind gelegentlich auch eine ganz gute Sache und wir können uns darüber freuen. Aber nun kommt Phase 1, die Versuchung. Ich habe nämlich nicht nur Hunger auf Kekse, es kommt auch zu einer besonderen Gelegenheit. Ich befinde mich nämlich in einem Supermarkt. Und ich stehe vor dem Regal und ich sehe köstlich aussehende Kekse. Aber ich habe kein Geld dabei. Und das ist die Versuchung. Nicht die Sehnsucht an sich. Aber hier kommt zu der Begierde eine Gelegenheit, die problematisch ist. Nicht der Hunger an sich, sondern die Versuchung, diesen Hunger in unangemessener Weise zu stillen, ist die Versuchung. Denn ich überlege, wie könnte ich Kekse bekommen? Wie kann ich Kekse essen, ohne Geld zu benötigen? Wie kann ich diese Kekse essen, ohne sie zu kaufen, weil ich kein Geld habe? Sollte ich nach Hause gehen und schnell Geld holen? Oder vielleicht könnte ich sie heimlich mitnehmen und dann einfach später bezahlen. Und wenn ich hier nicht den Ausweg nehme und sage, okay, ich gehe nach Hause und hole mir Geld. Wenn ich hier nicht den Ausweg nehme, sondern vielleicht bei der anderen Option bleibe, dann folgt die Phase 2, nämlich die Handlung. Ich schiebe mir die Kekspackung unter meine Jacke und ich denke mir, ich komme morgen einfach wieder. Und da zahle ich es dann. Aber mir ist jetzt richtig nach Keksen. Und ich habe es mir irgendwie nach dieser anstrengenden Woche auch wirklich verdient. Nun hat die Begierde empfangen. Sie hat eine Handlung geboren. In unserem Beispiel die Sünde des Diebstahls. Das ist, was Jakobus hier sagt. Hier wird aus einer Begierde etwas herausgeboren. Es entsteht eine Handlung der Sünde. Und wenn nun diese Kette nicht durchbrochen wird, dann folgt Phase 3, die Zustimmung. Am nächsten Tag komme ich also wieder zum Supermarkt. Ich habe mir auch Geld mitgenommen, um die geklauten Kekse vom Vortag zu bezahlen, um das wieder gut zu machen. Aber plötzlich sehe ich mein Lieblingsgetränk und eine neue Sorte Chips. Und ich denke mir, oh, da wäre mir gerade nach. Und außerdem denke ich, eigentlich hat das mit den Keksen ganz einfach und gut geklappt. Und der Supermarkt merkt doch gar nicht, wenn so ein paar Kleinigkeiten fehlen. So genau wird das schon nicht alles verrechnet. Die haben doch da irgendwie so ein gewisses Kontingent, was sie bestimmt so rausgeben können. Außerdem, mir wurde neulich Geld geklaut. Ich bin der Überzeugung, mein Stromversorger, er hat mir mehr abgeknüpft, als es richtig war. Einfach so eine Preiserhöhung, das ist doch Gaunerei. Ich habe das Recht, mir etwas zurückzuholen. Und plötzlich wird aus der kleinen Begierde eine voll ausgewachsene Sünde und ein sündiger Lebensstil. Und ich habe keine Skrupel mehr zu sündigen, sondern denke, ich habe das Recht dazu. Und wo führt es hin? Jemand, der seine Begierden sich einfach entfalten lässt, der einfach seine Sehnsüchte, seine sündigen Begierden zu einem zu ausgewachsenen Sündenreifen lässt, zu einem ausgewachsenen sündigen Lebensstil. Ich tue, was mir gefällt. Es folgt der Tod. Es folgt der Tod. Das ist das ganz natürliche Ende dieser Kette. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Hier ist nicht gemeint, ja, auch jeder Dieb muss irgendwann mal sterben. Hier ist gemeint, hier ist ein Tod, eine Trennung von Gott. Eine Trennung vom Leben. Ewiger Tod, geistlicher Tod, der zum ewigen Tod endet. Die Sünde gebiert zuletzt den Tod. Dieser Weg führt nicht zum Leben. Die Versuchung erdulden, das führt zur Krone des Lebens. Der Begierde zu folgen in Sünde, das führt zum Tod. Letztendlich zur ewigen Hölle, dem Gericht Gottes. In 1. Korinther 6, Vers 11, da warnt Paulus vor diesem tödlichen Beharren, einem beharrendem Leben in Sünde, wenn er schreibt: Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Was sagt er hier? Ihr lebt, ihr könnt nicht mehr in diesen Sünden leben wie zuvor. Ihr irrt euch, ihr betrügt euch selbst, wenn ihr denkt: Oh ja, ich bin ja Christ, aber ich kann trotzdem in all diesen Sünden einfach weiterleben. So wirst du das Reich Gottes nicht erben. So wirst du nicht in den Himmel kommen. So wartet nur der Tod auf dich. Der ewige Tod. Die ewige Trennung von allem Guten. Suche das Leben und nicht den Tod, ist das, was Jakobus uns mit diesen Worten zuruft. Durchbreche die Kette der Versuchung durch die Gnade Gottes. Jesus hat sein Leben gegeben als Opfer am Kreuz. Für unsere selbstsüchtigen und sündigen Begierden, damit wir nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, nicht mehr den Weg des Todes gehen müssen, auf den wir alle einst unterwegs waren. Sondern durch seinen Tod haben wir Leben. Sein Blut reinigt uns von unserer Sünde. Sein Geist heiligt uns im Kampf gegen die Begierden. Hier ist der Weg des Lebens. In Christus findest du den Weg des Lebens. Sein Opfer rechtfertigt uns vor Gott und stellt uns in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, müssen wir nicht sterben auf dem Weg des Todes. Und nur aufgrund des Evangeliums können wir Leben finden statt dem Tod. Nur durch seine Gnade werden wir bewahrt vor dem ewigen Tod. Und durch diese Gnade Gottes leben wir im Glauben, können wir im Glauben leben. Wir waren einst alle tot in unseren Übertretungen und Sünden. Kein Mensch kann einfach nur aus Willenskraft oder aus Verstand den Versuchungen zur Sünde widerstehen. Aber Gott, er hat seinen Sohn gegeben als Opfer für unsere Sünden. Und er hat seinen Geist gegeben, um Leben zu schaffen in uns, sodass wir Gefallen finden können am Guten und dass wir Kraft empfangen, gegen Sünde anzukämpfen. Es nimmt uns in die Pflicht, in der Versuchung uns zu bewähren und den Glauben zu beweisen, den Gott uns geschenkt hat, der unser Leben verändert. Dass wir durch Jesu Gnade auf dem Weg zum Leben sind und nicht auf den Pfaden des Todes. Wir sollen es beweisen, gerade in Zeiten der Versuchung. Und darum durchbreche die Kette der Versuchung. Vier Anwendungen. Vier Anwendungen, wie wir in diesen einzelnen Phasen diesen Ausweg finden können, den Gott uns in seinem Wort versprochen hat, bei jeder Versuchung. Das erste ist: Reinige deine Begierden. Es fängt ja bei den Begierden an. Es fängt bei dieser Sehnsucht an. Jesus, er konnte über den Teufel sagen: In mir hat er gar nichts. Du und ich können das nicht sagen. Wir haben noch eine gefallene, eine fleischliche Natur. Wir haben so viele Neigungen zur Sünde in uns, sodass wir zur Sünde versuchbar sind, sodass wir gelockt werden können durch so manchen Köder. Aber was die Bibel uns verheißt, ist, wenn du an Gott glaubst, wenn du zu Jesus gehörst, dann gibt er dir nicht nur ein Vorbild, er schenkt dir ein neues Herz. Der Geist Gottes, er schenkt eine neue Geburt. Die verändert unser Denken und sie verändert unser Fühlen. Sie verändert unseren Willen. Und plötzlich das, was dir vorher eine große Leidenschaft war, ein großer Wunsch, du hast keinen Gefallen mehr daran. Habt ihr das erlebt in eurem Leben? Wiedergeburt, neues Leben, dass plötzlich das, was vorher euer ganzes Leben ausgemacht hat, und ihr schaut zurück und denkt, wie konnte ich daran Gefallen haben? Es hat mein ganzes Leben zerstört. Und plötzlich das, was ihr vormals als öde und langweilig und völlig fern ansaht. Plötzlich ist das etwas, was euch solche Freude macht. Das Wort Gottes zu lesen und zu Gott zu beten und sein Wirken im Leben zu erfahren, über seine Gnade nachzudenken und mit Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Wiedergeburt. Oh, das ist eine Veränderung unseres Herzens. Aber wie gesagt, es nimmt noch nicht alles heraus, was irgendwie eine sündige Neigung hat. Aber durch diese Wiedergeburt, durch die Wirkung des Geistes, haben wir nun auch die Möglichkeit, unsere Begierden zu reinigen. Nach der Bekehrung folgt die Heiligung. Es gibt keine Heiligung ohne Bekehrung. Das heißt, wenn du Christus noch nicht kennst, wenn du noch kein neues Leben hast, ist das der erste Punkt. Flehe Gott um neues Leben. Aber wenn du Jesus kennst, wenn er dein Herr ist, wenn er dein Erlöser ist, wenn du weißt, er ist für meine Sünden gestorben und ich habe ein neues Leben durch ihn, dann kann der Geist in dir deine Gesinnungen, deine Begierden heiligen. Das heißt, wir können lernen, unsere Begierden zu reinigen, zu heiligen, um der Versuchung weniger Angriffsfläche zu bieten. Wie reinigen wir unsere Begierden? Indem wir unsere Gesinnung verwandeln lassen durch das Wort Gottes. So heißt es in Römer 12. Das Wort Gottes soll reichlich in unserem Herzen wohnen, Kolosser 3. Unser Wille, unser Verstand, unsere Gefühle, sie werden durch das Wort Gottes, durch die Wahrheit des Wortes Gottes immer mehr gereinigt und erneuert und verwandelt. Habt ihr schon mal gesehen, wie sich eine Wohnung verändern kann? Die Wohnung eines jungen Mannes, wenn er heiratet und seine Frau einzieht? Wenn plötzlich eine Frau mit im Haus wohnt? Verwandlung! Hier verändert sich etwas. Wenn wir darüber nachdenken, wie Gott sich in der Bibel geoffenbart hat, wer Gott ist und was er tut, was er lehrt, was ihm gefällt, was er hasst, dann verändert das unser Herz, unsere ganze Herzensausrichtung, unsere gesamte Gesinnung. Im Psalm 119, 104, da heißt es, aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Was ist die Konsequenz? Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Ich erkenne die Wahrheit aufgrund des Wortes Gottes und es wirkt in mir eine Abscheu gegen alle Lügen. Gegen all diesen Betrug zur Sünde. Darum reinige deine Begierden. Prüfe deine Wünsche und Sehnsüchte. Heilige sie. Reinige sie. Lass das Wort Gottes Licht darauf scheinen. Und dein Herz füllen mit dem, was gut ist. Und außerdem begrenze die Gelegenheiten. Was hier zu dieser ersten Phase gehört, ist da, wo die Begierden auf eine unangemessene Gelegenheit treffen. Begrenze die Gelegenheiten. Bitte Gott um Hilfe. Im Vaterunser heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das meint hier, Herr, bewahre uns vor der Situation, dass wir versucht werden zur Sünde. Und wenn wir in solch einer Situation stehen, dann stehe uns doch bei und befreie uns von den sündigen Lockungen. Hilf uns, diesen Ausweg zu finden, den du in deinem Wort verheißen hast. Begrenze die Gelegenheiten. Es bedeutet, bete um Hilfe. Aber treffe auch praktische Vorkehrungen. Wir erfahren von Hiob, er macht einen Bund mit seinen Augen, dass er nicht den Frauen in falscher Weise nachschauen will. David achtete darauf, dass keine Lügenredner in seinem Haus wohnen sollen, sondern er will seine Aufmerksamkeit richten auf die Treuen im Land. In Römer 13, Vers 14 heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Das heißt, schaut zu, dass ihr nicht unnötig Situationen herbeiführt, die sündige Neigungen, sündige Gefühle, falsche Begierden wach werden lassen. Wecke keine schlafenden Hunde. Ja, sei dir bewusst, da sind lauter Begierden in dir. Und je nachdem, wo der Alarm tönt, da wachen sie auf. Also müssen wir schauen, manche Situationen zu meiden. So manches unnötige Geräusch zu vermeiden, um hier nicht all die sündigen Begierden wach werden zu lassen. Wir sollen diese sündigen Neigungen nicht noch füttern, nicht noch stärken, nicht noch fördern. Und ein weiteres, übe Zucht. Nun, wenn du in der nächsten Phase bist, da ist die Begierde und die Gelegenheit und du bist nun dort und du merkst all das, es wirkt in dir. Oh, du merkst diesen starken Drang zur Sünde. Du kommst schon, es füllt deine Gedanken, du malst dich schon aus, wie es wäre, wenn du nun diese Sehnsucht befriedigen kannst auf die Weise, wie es nicht richtig ist, wie es ungehorsam ist gegen Gott. Wenn du merkst, deine Begierden reizen dich zur Sünde und böse Gedanken und sündige Lüste steigen auf in deinen Gedanken, dann gib nicht auf. Dann sage nicht, ach, jetzt ist es eh zu spät. Also jetzt macht Kämpfen auch keinen Sinn mehr gegen die Handlungen der Sünde. Jetzt bin ich eigentlich eh schon gefallen. Nein, durch den Heiligen Geist sollen wir die Sünde niederhalten. Und auch die Werke des Fleisches, die Handlungen niederdrücken. Selbst da, wo wir vielleicht beschämt sind, was für Gedanken in unseren Kopf kommen, was unser Herz vielleicht schon füllt und wir denken, wie konnte das überhaupt sein? Oh, lass das nicht deine Kraft lähmen, sondern umso mehr nimm die Rüstung, die Waffenrüstung Gottes an und sag, ich will nicht, dass diese Begierde nun Sünde hervorbringt, diese Handlung der Sünde bis zum Äußersten führt. Christus ist mit uns. Wir können in der Macht seiner Stärke ankämpfen gegen Sünde. Das ist eine Gnade der Wiedergeburt. Das ist eine Gnade dessen, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Dass wir nicht Knechte und Sklaven der Sünde sind, sondern ankämpfen können. Das gehört zu dem Ausweg, den Gott uns verheißen hat. Bleibe besonnen, bleibe beherrscht. Eine Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Das heißt, suche den Ausweg, den Gott dir bietet. Auch im Kampf gegen die Sünde. Auch da, wo du vielleicht schon in deinem Herzen, in deinen Gedanken gesündigt hast. Oh, wehre einem jeden weiteren Schritt. Habt ihr schon mal gehört, warum es so gefährlich ist, in einem vereisten See zu tauchen? Nun, natürlich ist das Wasser kalt und das kann bedrohlich werden, aber ein Taucher, er kann schnell die Orientierung verlieren. Und er gerät unter einer Eisschicht in Panik und findet plötzlich das Loch nicht mehr, in welches er hinabgetaucht ist. Und so kann es uns ergehen. Wir tauchen hinab in eine Gedankenwelt Und irgendwann verlieren wir die Orientierung und denken, wir kommen hier nie wieder raus und wir geraten in Panik und es wird alles noch viel schlimmer. Aber Selbstbeherrschung heißt, ich bewahre eine Kontrolle. Ich merke, oh, ich bin hier in einer bedrohlichen Situation. Aber jetzt muss ich einen kühlen Kopf behalten. Wo bin ich? Wo stehe ich? Wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Im Kampf gegen die Sünde müssen wir sowohl entschlossen gegen die Sünde kämpfen, aber auch besonnen und beherrscht nach dem richtigen Ausweg schauen, den Gott uns verheißen hat. Ja, auch in dieser Phase gibt es noch einen Ausweg. Nicht nur im Vorhinein überhaupt die Gelegenheiten zu vermeiden, sondern wenn du in der Versuchung drinsteckst, wenn du merkst, oh, alles zieht mich, alles lockt mich, ich fühle mich wie gewaltsam gezogen. Selbst dann hast du in der Kraft Christi die Möglichkeit, gegen Sünde anzukämpfen. Und zuletzt, erlange Vergebung. Jakobus, er sagt, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das heißt, Jakobus, er gebraucht ja hier das Bild von einer Geburt eines Kindes. Also im Grunde hier drei Generationen, ja, die Begierde. Sie bekommt ein Kind, die Sünde, und die Sünde, sie bekommt, wenn sie ganz erwachsen ist, wenn sie ausgereift ist, wenn sie vollendet ist, dann bekommt sie das Kind, den Tod. Was hier gemeint ist, ist eben, der Sünde wird einfach freier Lauf gelassen. Die Sünde darf erwachsen werden. Sie darf einfach ungehindert, sie wird immer weiter genährt und gefördert, bis sie so stark ist, so kräftig ist, dass sie den Tod hervorbringt. Nun, wie können wir verhindern? Selbst wenn die Begierde Sünde empfangen hat in unserem Leben, wie können wir verhindern, dass die Sünde vollendet wird, dass sie erwachsen wird, dass sie voll ausreift? Unser Mittel ist Vergebung. Vergebung. Damit die Sünde nicht vollendet oder ausgewachsen ist und somit zum Tod führt, ist die wichtigste Hilfe Buße und Vergebung. Und passend zum Reformationstag, Robert hat es ja gerade schon erwähnt, bekräftigen wir mit Martin Luther, das Leben eines Christen soll tägliche Buße sein. Abkehr von der Sünde. Umkehr. Hinwendung zu Christus. Bitte um Vergebung. Erkenne deine Sünde, bekenne sie, entschuldige sie nicht, decke sie nicht zu, sondern bring sie vor Gott. Tue Buße und bitte Jesus um Vergebung deiner Sünden. Das Kreuz Jesu durchkreuzt den Todespfad. Die Vergebung Jesu, sie verhindert, dass die Sünde voll ausreift und den Tod gebiert. Denn in ihm ist Leben. In ihm ist Leben. So wie ein Krebsgeschwür, solange es immer wieder klein gehalten werden kann und nicht streut, so kann Leben erhalten bleiben. Aber da, wo es einfach den ganzen Körper durchziehen kann, ungehindert, voll ausreifen kann, da führt es zum Tod. Und das, was in unserem Leben die Sünde klein halten kann, ist Buße und Vergebung. Sei mir, dem Sünder, ein Sühner. Vergib mir meine Schuld, Jesus. Ist das eine tägliche, eine regelmäßige Handlung? Ein regelmäßiges Gebet in deinem Leben? Oder sagst du, ach, ich bin schon wieder gefallen, ja, jetzt gehe ich erstmal 2 Wochen nicht ins Gebet und guck mal, wenn ich wieder ein bisschen besser drauf bin, dann habe ich wieder Gemeinschaft mit Gott. Nein, durchkreuze diesen Pfad. Bitte um Vergebung. Tue Buße. Kehre um. Sprich zu Jesus, bedecke meine Schuld. Schenke mir neue Liebe zum Guten. Schenke mir eine neue Kraft aus deiner Gnade. Schenke mir eine Freude an deinem Heil, dass du mir doch eigentlich neues Leben gegeben hast. Hilf mir in Versuchungen nun stark und standhaft zu sein, mich zu bewähren. Reinige mein Gewissen, Herr, dass es mich nicht länger von dir fortzieht, sondern dass ich mit freiem und aufrichtigem Herzen vor dich kommen kann, deine Gnade erlebe. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.